Guten Morgen, liebe Freundinnen und liebe Freunde im Dharma. In unserer Tradition gibt es eine Frage, wenn wir uns versammeln, vor allen Dingen für bestimmte Zeremonien. Und die Frage heißt, was ist der Grund, warum sich die Gemeinschaft versammelt hat? Und wir haben uns sicherlich jeder so aus einem bestimmten anderen Grund hier versammelt. Jeder bringt etwas mit, jeder hat Erwartungen. Aus irgendwelchen persönlichen Gründen ist man zum Dharma gestoßen. Und es ist immer wieder ganz wichtig, so ab und zu sich daran zu erinnern, was ist eigentlich die gemeinsame Basis? Weswegen versammeln wir uns wirklich? Abgesehen von persönlichen Variationen. Es gibt viele Bewegungen, Gedankengebäude, Praktiken, die so unter den Begriff Religion und Spiritualität fallen. Sie alle haben unterschiedliche Ansätze, zum Teil unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Wege. Und das Buddha-Dharma, so nennt sich dieser Ansatz hier, ist davon ein ganz, ganz spezieller, besonderer Ansatz. Und es ist mir immer wieder wichtig, dass wir uns alle damit immer gründlich auseinandersetzen und es so tief wie möglich verstehen, damit wir das auch wirklich in seiner Reinheit praktizieren. Wenn wir das nicht tun, besteht gerade in unserer heutigen Zeit so schnell das sich selbst was zurechtmischen. Und das kann man erst machen, wenn man etwas gut verstanden hat. Versuchen wir noch einmal ein bisschen tiefer zu schauen, was ist eigentlich der Ansatz? Warum gibt es eigentlich das, was man das Buddha-Dharma nennt? Wenn wir das Erleben unseres Lebens, also nicht das Leben selbst, sondern das Erleben, wie wir unser Leben erleben, genau betrachten, dann ist das ein mehr oder weniger stetiges Auf und Ab. Es sind ständig neue Situationen, auf die wir uns dann einstellen müssen. Und wir stellen uns dann eben mal gut darauf ein. Und dann entsteht etwas in uns, das nennen wir angenehme Gefühle. Und manchmal will das nicht so ganz richtig alles klappen. Und wir kommen so mit dem, was uns das Leben anbietet, nicht so ganz zurecht. Und dann entstehen unangenehme Gefühle. Und es ist sicherlich so, dass diese unangenehmen Gefühle wir gerne loswerden würden. Wir hätten lieber gerne alle angenehmen Gefühle, verständlicherweise. Darüber hinaus habe ich immer den Verdacht, dass wir eigentlich alle irgendwo wissen, dass es diese unangenehmen Gefühle gar nicht geben braucht. Dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt, mit diesem Leben immer in Fluss zu sein. Es so geschickt anzunehmen, dass ich erst gar nicht unangenehme Gefühle aufbaue. Das wäre doch toll, oder? Dazu gibt es zwei Ansätze. Die eine heißt, das Leben ist nun mal so. Und das ist der typisch westlich-christliche Ansatz. Wenn es hochkommt, ist es Leiden gewesen. Und wenn es lange gewährt hat, waren es 80 Jahre. So ähnlich geht das. Ja? Du sollst Stirne, Schweiß und Stirn und so, also irgendwelche Ausdrücke, die heißen, nimm das an, wie es kommt, und wenn es Leiden ist, dann wird dir das schon was sagen, und wenn es gut geht, dann hast du ja Glück gehabt, Und im besten Fall hat der liebe Gott darauf aufgepasst oder auch nicht. Das sitzt, auch wenn ich es jetzt so abgekürzt darstelle, ganz tief in unserem Geist. Auch wenn wir keine Christen mehr sind und keine tief verbundene mit westlichem Gedankengut, wir glauben da in vieler Hinsicht dran. Wir glauben an Schicksal, wir prüfen das ab, was uns passiert, ob es nicht Sinn macht, ob es nicht irgendeine Bedeutung hat für uns. Und wir schauen nach, wie wir das annehmen können oder wie wir unser Leben so manipulieren können, dass uns das nicht passiert. An der gleichen Stelle hat dieser junge Mann, auf den wir uns beziehen, der Siddhartha Gautama, vor 2600 Jahren gestanden. Absolut an der gleichen Stelle. Er hat sein Leben genauso wie wir als unbefriedigend empfunden, als, wie wir manchmal sagen, leidhaft, als schmerzhaft. Und er hat das genannt Dukkha. Dukkha ist also kein Gefühl, sondern ein Komplex, ein Lebensempfinden. Dieses Lebensempfinden, das heißt, es ist unbefriedigend, es ist, der genaue Ausdruck heißt, es ist unrund. Das ist ein ganz, ganz schönes Bild. Dieses Ka ist eine Narbe. Dazu muss man so diese alten großen Wagenräder kennen, auf der das große Wagenrad läuft. Und das Du heißt, es ist unrund. Die Narbe ist ausgeschlagen, Rad und Narbe laufen nicht mehr richtig zusammen und das rattert dann so. Und es ist mir immer wieder wichtig, uns deutlich zu machen, die Übersetzung von Dukkha in Leiden ist zu grob und zeigt eben sozusagen das Ende einer langen Kette auf. Was wir wirklich verstehen müssen, beobachten müssen, ist Dukkha in Form von Unbefriedigtsein. Unsatisfactoriness wird es eben im Englischen mehr übersetzt. Die schönste und neueste Form, die ich aus dem amerikanischen Pali-Kreisen kenne, heißt Stress. Die Sutren werden übersetzt als Dukkha. Dukkha wird in den Sutren übersetzt als Stress. Das macht mir immer wieder eins deutlich. Wir müssen diesen Begriff Dukkha in unser Leben bringen. Und zwar nicht als Leiden. Nicht als irgendetwas ganz Großes, was dann irgendwann kommt. Und bis dahin werden wir mit den Kleinigkeiten schon irgendwo fertig. So hat es der Buddha auch nicht gesehen. Jedes Mal, wenn es unrund läuft, ist Dukkha da. Die Straßenbahn ist gerade weg. Ich mache das immer gerne so. Das ist Dukkha. Der Brief, Kopf sieht nach Steuerbehörde aus. Und so weiter und so weiter. Mir ist also gleich am Anfang eines wichtig. Bitte nehmt Kontakt mit Dukkha auf, nicht mit Leiden. Das spüren wir am Tag. Es sind die Kleinigkeiten. Vor allen Dingen unsere japanischen Zen-Meister sagen, es sind die Kleinigkeiten im Leben. Wenn wir die beherrschen, wenn wir damit umgehen können, kommt das Große auch. Es sind die Kleinigkeiten. Wenn wir heute Morgen gehört haben, wir sollen dem Leiden nicht aus dem Weg gehen, meine ich, es zu übersetzen zu müssen, in wir müssten den Dukkha wirklich spüren und sagen, ah ja, da schon wieder, da schon wieder. Ich komme in den Laden, schieße auf die Joghurtbatterie hin und genau der, den ich mir ausgesucht hätte, ist weg. Dukkha. Es ist für uns Europäer sehr ungewöhnlich, das alles als Dukkha zu bezeichnen, weil wir sagen, macht nichts, nehme ich einen anderen. Aber da war das. Ja? Ich bin nicht im Fluss mit den Dingen. Das ist ein Ausdruck, der im New Age gerne gebraucht wird und den sollten wir gut übernehmen. wenn wir wirklich da sind, sehen, der Joghurt ist nicht da und nehmen den nächsten ohne den Haker, fangen wir an zu praktizieren. Bitte nehmt das als ersten Hinweis auf. Das Gegenteil von Dukkha heißt Sukkha. Genauso grob, wie Dukkha mit Leiden übersetzt wird, wird Sukkha übersetzt mit Glück. Das ist wirklich das Ungeschickteste, was so heute passiert auf dem Public Relation Markt, weil jetzt alle denken, Buddhisten sind immer glücklich. Da redet gar keiner von. Wir reden nicht von glücklich sein. Wir reden von, es läuft. Su heißt, die Narbe und Rad laufen zusammen. Es geht, manchmal haben wir es ja auch im deutschen Ausdruck, es geht alles wie geölt oder wie geschmiert. Das ist Sukkha. Wenn ich in diesem Fluss des Lebens bin, entsteht in mir ein Gefühl von Leichtigkeit, von Lächeln, eine gewisse Heiterkeit, oder? Das ist Sukkha. Und wenn wir die beiden Pole uns im Laufe des Lebens, des Tages anschauen, merken wir, wie machen wir das? Wo hängen wir und wo läuft es? Das ist die erste Frage und das ist der erste Ansatz vom Buddha gewesen. Da gibt es offensichtlich Dukkha. Und dieses Dukkha ist so etwas, was sich so durch unser ganzes Leben durchzieht. Es wäre doch schön, wenn wir immer im Sukkha wären. Okay? Deswegen sind wir hier. Wenn ihr den Anspruch für euer Leben nicht habt, seid ihr nicht so ganz mit dem Buddha verbunden. Dann warten wir auf irgendwelche großen Dinge und lassen das Leben so als, werden wir schon kriegen. Das ist nicht gut. Wir wollen aktiv und wach mit diesem Leben im Fluss sein. Die schönsten Beispiele dazu gibt es hier aus diesen Kreisen. Aus dem Ostasiatischen. In deren Fortführung diese Schule ja ein wenig steht. Wir kommen ja aus dem Chinesischen, Vietnamesischen. Sukkha heißt, ich kann mit dem Leben umgehen. Mein erster spiritueller Lehrer war Sri Rajneesh, damals Bhagwan genannt, heute Osho. Und als ich 1979 das erste Mal in Pune in den Ashram kam, als Besucher, und ich hörte einen Vortrag von ihm, hat er einen Satz gebraucht, seitdem bin ich auf dem Weg. Ich sage ihn euch gerade in Englisch. When you still suffer, you don't know how to play the game. Das habe ich ausgedrückt. Wenn ihr leidet, wisst ihr nicht, wie man mit dem Leben umgeht. Ihr wisst nicht, das Spiel zu spielen. Ihr habt keine Wachheit, keine Intelligenz, ihr habt keine Option. Ihr steckt fest, ihr hakt, ihr seid kantig. Jetzt kommt aus diesem Asiatischen, es gibt Situationen, und das möchte ich uns jetzt gleich deutlich machen. Da müssen wir kurz mal so beiseite gehen. Ja? Kennt ihr das? Da kommt jemand an und sagt, durch. Das ist im Fluss sein. Es gibt aber auch Situationen, da mache ich so. Mit mir nicht. Das ist im Fluss sein. Im Fluss sein heißt, ich antworte mit einer immensen Intelligenz und Wachheit und Bewusstheit auf die Situation in meinem Leben. Ohne zu haken. Das ist ein immenser Ansatz und eine immense Verantwortung. Wir brauchen viel Wachheit. Wir brauchen viel Intelligenz. Und wir brauchen viel, wie hier diese Leute, die hier die Bilder ausgestellt sind, viel Training. Viele Situationen, wo wir mal kurz haken und dann zurücktreten innerlich und sagen, was hättest du anders machen können, um damit im Fluss zu sein? In dem Augenblick, wo wir ausweichen, wo wir nicht mit dem Leben in Kontakt gehen, wo wir weglaufen, wo wir ärgerlich werden und kämpfen, wo wir manipulieren, sind wir nicht in der Praxis. Es gibt einen Ausdruck, auch wieder aus dem Buddhistischen, der heißt, wende dich niemals ab. Das ist das Gleiche. Bleib stehen und schau nach. Und wenn du nicht weißt, was du tun sollst, ist das eine Option, die dich nicht in die Verzweiflung bringt. Sondern du sagst, ganz, da weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Kann mir nicht einer gerade mal helfen? Ich erzähle immer wieder, dass ich den Dalai Lama ein oder zweimal persönlich gesehen habe. Und beim ersten Mal war es so eine interreligiöse Konferenz in Barcelona. Und er kam dann für ein oder zwei Stunden, um zu fragen, zur Verfügung zu stehen. Und die Teilnehmer waren alles internationale, national erprobte Formulierer. Ja, so. Und warfen ihm dann also Fragen ins Gesicht. Und der Dalai Lama kriegte auch einige davon so ganz locker hin. Und dann kam aber irgendetwas. Ich habe die Frage überhaupt nicht verstanden, aber das sagte nichts. Der Dalai Lama guckt, kratzt sich so ein bisschen am Kopf. Ich kann mich daran erinnern, zieht die Socken hoch. Kratzt wieder. Und plötzlich lacht er lauthals und sagt, I don't know. Das ist Mut, oder nicht? Den wir uns nicht zugestehen. Wir meinen immer, wir müssten irgendetwas sagen und verbiegen uns dabei. Wir haben unglaublich viele Optionen. Aber es verlangt viel Wachheit und Bewusstheit. So, ist das soweit angekommen? Dukkha und Sukkha, wartet nicht auf das große Leiden. Im besten Fall kommt es nicht. Ja. Und damit haben wir die ganze Praxis verpasst, denn Dukkha ist ständig da. Ich hatte vorhin gesagt, es gibt zwei Ansätze, mit diesem Leben umzugehen. Die eine heißt, oder der eine heißt, okay, ist nun mal Leiden. Der andere ist eben dieser buddhistische Ansatz. Der Siddhartha Gautama war eben genauso wie wir unzufrieden mit der ganzen Geschichte und hat sich gesagt, es könnte ja sein, dass es für dieses Dukkha einen Grund gibt, dass ich also etwas festmachen kann. Ich sage, wenn ich mich so verhalte oder so denke oder das tut, dann fange ich an zu haken. Und wenn ich das so festmachen könnte, wenn ich das benennen könnte, dann könnte ich ja vielleicht das aufheben. Dann sage ich, dann tue ich das doch einfach nicht. Oder ich denke anders. Dann wäre das Haken weg. Ist das richtig? Ganz einfach. Simple bei dem Joghurt wieder. Ich greife ins Leere, lenke mich kurz nach der Seite und sage, wow, das mache ich aber gern. Die andere. Ich habe also sozusagen in meinem Geist kurz mich geändert, drehe, verändere meinen Geist und bin damit dem Dukkha aus dem Weg gegangen. Das heißt, es ist erst gar nicht eingetreten. Nun war man zu Buddhas Zeiten der Meinung, dass das, was uns so im Leben passiert, Schicksal ist. Das haben nicht nur die Germanen gemeint, das meinen die Hinduisten auch. Da soll es Götter geben und die sind für das Schicksal zuständig Und eigentlich können wir das alles gar nicht verhindern. Es gibt so einen schönen christlichen Ausdruck, Leiden ist die Schmiede Gottes. Da war Buddha nicht mit einverstanden. Er hat auf der einen Seite jegliche Form von Gottheiten abgelehnt. Er hat gesagt, die gibt es nicht. Falls es sie geben sollte, er hat sich da immer so ein bisschen vorsichtig geäußert, haben die keinerlei Gewalt über uns. Die mag es geben, aber die haben mit uns nichts zu tun. Wir sind also nicht von denen abhängig und wir müssen deswegen auch nicht opfern und diese und jene Dinge tun, wie das auch im Hinduismus heute noch der Fall ist, um diese Götter zu besänftigen, damit es uns gut geht. Also das schalten wir schon mal aus. Eine zweite Möglichkeit, das kann man deutlich sehen, ist es, die Umwelt als solches, die Bedingungen sind halt eben schwierig. Und das, was uns dann so einfällt, ist, dass wir die Bedingungen manipulieren. Wir sehen zu, dass wir den nicht treffen, dass wir das nicht machen, dass wir da nicht wohnen und ähnliches mehr, ja? Um schwierige Situationen von vornherein zu umschiffen. Das heißt also, unser unangenehmes Gefühl ist davon abhängig, dass die Situation so ist und dass deswegen sozusagen automatisch ein unangenehmes Gefühl entstehen muss. Ich kann nicht anders damit umgehen. Damit wäre der Buddhismus ja ein sozialmanipulationspolitisches System geworden. Alles so, wie wir uns normalerweise verhalten. Der Buddha hat sich das sicherlich auch überlegt und ist dann aber auf die Idee gekommen, es gibt Dinge, die wir nicht manipulieren können. Alter, Krankheit, Tod. Es hat jedenfalls bisher noch keiner geschafft, die westlichen Menschen versuchen es, das alles rauszuschieben. Und irgendwann werden wir das auch noch in den Griff kriegen. Aber Buddha hat da auch nicht dran geglaubt. Er hat gesagt, wenn ich also wirklich den Gedankengang zu Ende denke, ist also die Manipulation der Umwelt nicht das klare und endgültige Mittel, dem Dukkha aus dem Weg zu gehen oder das Dukkha zu vermeiden. Oder Dukkha es gar nicht aufkommen zu lassen. Es bleibt was übrig. Ja? Ich kann also alles Mögliche in meinem Umfeld verändern. Bin also glücklich, wie auch immer. Ich habe genug Geld, genug Frauen und ich weiß was nicht alles. Aber es bleibt was. Und da war der Buddha nicht mehr zufrieden. Er wollte gerne ein vollständiges System. Und damit ist er dann als erster auf die Idee gekommen, ganz egal, was passiert, bis hin zu Alter, Tod und Krankheit, mit diesem Leben umzugehen in all seinen Variationen hat etwas nur mit meinem Geist, das heißt mit meiner Einstellung zum Leben zu tun. Das heißt also, entscheidend ist unsere geistige Einstellung, sind unsere geistigen Inhalte, sind unsere geistigen sind Beweggründe. Und damit ist es dann, wenn wir genügend die Sache durchschauen, wenn wir genügend üben und praktizieren, möglich, eines Tages mit diesem Leben, ganz egal wie es uns entgegenkommt, selbst bis hin zum Tod, ohne Dukkha zurechtzukommen. Ganz egal, was passiert, es wird bei uns kein Dukkha auftreten. Jetzt guckt ihr alle so. Das hat er wirklich geglaubt. Und der Buddhismus ist genau das. Wir sind hier zusammengekommen, wir kommen auf diesen Weg, weil wir bei uns feststellen, dass es Dukkha da ist, weil wir lernen wollen, wie wir das machen, was wir entsprechend dann auf unserem Geist, in unserem Denken, in unserem Verhalten ändern müssen, damit wir dann ohne Dukkha sind. Der Buddha hat immer wieder gesagt, alles, was ihr auch später erfinden werdet, und er hat sicherlich gewusst, dass da eine ganze Menge Philosophie entsteht, ist alles uninteressant. Lest es einfach nochmal nach in der Anuradha Sutta oder Anuruddha Sutta, wo der ältere Anuruddha dem Buddha so mit philosophischen Fragen kam. Der Buddha immer gesagt hat, da habe ich nichts von erzählt. Hast du mich mal davon reden gehört? Und der Mönch sagte, nein. Und hat so im Hinterhalt gesagt, na eben, siehst du, genau. Wenn du mal darüber gesprochen hättest, wäre ich ein bisschen schlauer. Und der Buddha hat zum Schluss gesagt, ich habe von all dem nicht geredet. Das Einzige, was mich interessiert, ist Leiden und das Ende des Leidens. Deswegen sind wir hier. Vergesst das nicht. Ganz egal, was wir tun, muss immer mit der Frage verbunden sein, ist das, was ich tue, was hier als Praktik angeboten wird, als Einsicht, als Belehrung und, ist das dazu hilfreich, dass ich einsehe, warum das Leiden entsteht in mir? Ist das hilfreich, dass mir gezeigt wird, was ich ändern kann und muss in meinem Geist? Und kann ich, wenn ich das anwende, bei mir feststellen, dass ich vermehrt in Zucker komme? Wenn das nicht der Fall ist, ist das entweder falsch oder nicht adäquat, was uns angeboten wird. Die Belehrungen sind nicht richtig oder einfach nur reine Philosophie. Oder ich habe nicht genügend nachgefragt und nachgeforscht, habe mich nicht genügend darum gekümmert, diese Frage anzusetzen. Oder ich praktiziere alles nicht richtig. Ich höre das alles fein und bin also ganz begeistert von diesem Gedankengebäude. Aber mit meinem Leben hat das nichts zu tun. Das ist ein großes Problem, das gerade in unserer Zeit so groß geworden ist. Wir bekommen alles Mögliche geliefert. Wir sind verbunden mit allem auf dieser Welt, an Gedankengängen, an Philosophien, an Praktiken. Und da es so viel ist und so vielgestaltig, vergeht uns langsam die Durchsicht, was wir da eigentlich von tun sollen. Und viele setzen sich damit zurück, lesen die Bücher und leben ihr normales Leben weiter. Was verständlich ist. Aber deswegen haben wir für unser Leben nichts geändert. Ihr seid also hier, um euer Leben in die Hand zu nehmen. Und immer dann, wenn das Dukkha aufkommt, wenn der Seufzer ist, diese, ach, ist das schlimm, musst du sagen, hallo, wo ist die Praxis? Weswegen tue ich das jetzt? Was ist auf meinem Geist? Gibt es irgendeinen Hinweis, eine Praxis? Kann ich die anwenden? Wende ich sie an? Und ist dann der Seufzer weg. Keine Manipulation, ne? Also nicht von nach außen gehen, sondern hier, da drin, verändert sich was. Und ich habe uns am Anfang deutlich gemacht, das ist keine so einfache Geschichte. Das sind keine einfachen Sätze. Sondern das ist ein Geisteszustand, der ist wach, der ist offen, der ist kreativ und der ist weise. Weise in dem Sinne von wissend, von ich weiß, was ich in dieser Situation tun muss. Das ist mir wichtig, das immer wieder zu sagen. Und damit wollen wir jetzt ein bisschen hineinschauen. Was können wir tun? Nehmen wir mal gerade die Glocke. Prüft also immer wieder ab, besprecht das in der Sangha, tauscht euch darüber aus. Weswegen machen wir das? Was sagt das über das Dukkha aus? Ich bin zum Beispiel gefragt worden, weswegen lesen wir denn nun diese wie heißt sie noch, Herzsutra? Dieses Rezitations Shariputra und Avalokiteshvara. Und da gibt es dann solche Formulierungen, die heißen, Leerheit ist Form und Form ist Leerheit. Weswegen machen wir das denn? Ich habe schon mal gefragt, weswegen? Wisst ihr, weswegen wir das machen? Bitte glaubt mir, es ist völlig uninteressant zu fragen, woher das kommt, wer das geschrieben hat, ob es nicht andere Formen gibt, ob man das nicht vielleicht im Stehen singen kann oder mit Gitarre und Klavier, ja? Ob nicht vielleicht Japanisch oder mehr dies oder das. Ja? Alles völlig überflüssige Fragen, absolut überflüssig. Die einzige Frage heißt, was sagt das, Leerheit ist Form und Form ist Leerheit? Was sagt das für die Frage, die ich habe? Okay? Es gibt so viele Praktiken, die wir durchführen, die wir einfach irgendwo tun und nicht nachhören, wo gehört das eigentlich hin jetzt? Ja? In diesem ganzen Gebäude dessen, was wir Buddhismus nennen. Buddhismus ist nichts anderes als ein großes Geistestraining. Das ist die eigentliche, wirkliche Geisteswissenschaft. Buddhismus will nichts anderes, und wenn wir uns mit dem Buddhismus beschäftigen, als dass wir unseren Geist verstehen, dass wir seinen Inhalt verstehen, dass wir seine Dynamik und Mechanik verstehen und dass wir deswegen verstehen, wie wir mit dem Leben so umgehen können, dass wir halt eben im Sukha sind. Ja? Ihr könnt das ruhig etwas moderner sehen, so ein bisschen mit Hüftschwung und ein bisschen Tai Chi und Qigong und Bushido und ich weiß das nicht alles. Mir ist heute Morgen zum Beispiel aufgefallen, wenn wir den Bodyscan machen, was sagt das über das Leiden aus? Wo gehört das in unserem System hin? Wohin gehört das im Bewusst- oder Geistestraining? Und so, wie das jetzt so dargestellt wird und wie es auch gemacht wird in westlichen Kreisen, ist eine Spannungsübung. Vor allen Dingen in der Form, wie sie dargestellt wird, ich lächle dem zu. Das ist also eine Verbindung von Bewusstheitspraxis und Entspannungsübung. Okay? Durch Entspannung wird aber unser Leiden überhaupt nicht weniger. Wir sind im Moment entspannter. Jetzt wollen wir aber nicht, oder ich will vor allen Dingen nicht gegen Entspannungstraining sagen. Aber ich gebe euch wieder eine Antwort vom Dalai Lama, der in einem amerikanischen Umfeld von amerikanischen Reportern gefragt wurde, wie kann sich so ein Amerikaner am besten entspannen? Wie kann dann, wenn er abends nach Hause kommt, er sie sozusagen von alledem loslassen und so langsam in die Praxis kommen? Ja, und sag da mal was zu. Dann hat er sich wieder am Kopf gekratzt und hat wieder so fürchterlich gelacht und sagt: Whisky. Ist genauso gut wie Entspannungstraining. Beides ändert nichts auf deinem Geist. Ja. Aber wir haben uns dazu entschlossen zu sagen, wenn wir so verspannt und kaputt und fertig von der Arbeit nach Hause kommen, wäre es gut, uns überhaupt erstmal wieder in einen Zustand zu versetzen, der uns in irgendeiner Form aufgeschlossen macht. Ist das richtig? Ja. Da gehört das hin. Und so ist es auch gut. Nur, dann muss die Praxis kommen. Ja? So, wenn ich mir das also heute Morgen mal anschaue, müsste die Abfolge andersrum sein. Erst die Entspannungsübung, dann ein Kinhan, als erste Übung langsam den Geist zu sammeln, und dann eine stille Meditation, in der ich da bin und wach bin. Dann ist die Abfolge richtig. So möchte ich euch bitten, eure Praxis und eure Methoden zu untersuchen. Und wenn ihr nicht wisst, warum etwas gemacht wird, was das mit dieser Frage, was verändert das das Leiden? Dukkha, nicht Leiden, Dukkha. Dann fragt nach. Fragt eure Lehrer, eure Eltern, setzt euch in der Sangha zusammen. Für mich ist zum Beispiel die Prajnaparamita Sutra nichts anderes als eine geführte Meditation. Und sie ist es grundsätzlich. Es ist eine geleitete Meditation. Und deswegen hören wir sie jede Woche. Jede geleitete Meditation tut nur etwas mit dem Geist, wenn ich sie dem Geist immer wieder vorsetze. Geleitete Meditationen sind sogenannte passive Veränderungen des Geistes. Sind also Entrainments, sagt man amerikanisch, Englisch. Sind also Dinge, die den Geist immer wieder auf die gleiche Art und Weise in Schwingung versetzen müssen. Sie führen nicht zur Einsicht. Sind also keine aktiven Meditationen. Ja? Das heißt, nur wenn ich es immer wieder höre, und glaubt mir, jedes Mal, jeden Samstag, wenn ich das höre, und ich höre dann diesen Satz: Leerheit ist Form und Form ist Leerheit. Ach ja, richtig. Schon wieder vergessen. Ist ja wahr. Und dann höre ich den Vers, der dann abends gesungen wird, der mich daran erinnert, dass ich durch die Meditation zu meiner wahren Natur zurückkomme. Auch das wird mir jeden Abend gesagt. Und jeden Abend sage ich: Ach ja, richtig. Ah ja, deswegen sitzt du hier. Du sitzt nicht hier, um dich zu entspannen, um mal endlich Ruhe haben am Tag, sondern du wirst gefragt: Komm jetzt zu deiner wahren Natur zurück. Und diese wahre Natur ist die Buddha-Natur. Und diese Buddha-Natur hat keine Form, ist also leer. So, und damit, dass ich das immer wieder von allen Seiten höre, entsteht in mir so ein Sehen in die Richtung. Keine Realisierung. Aber ich bin wenigstens immer wieder offen und sage: Ah ja, richtig. Lass mich immer mal wieder nachgucken und auch langsam ein Gefühl dafür zu kriegen: Jetzt kreiere ich wieder was. Da entsteht wieder Form. Ein Gedanke und noch ein Gedanke und ein Gefühl. Und wo kommt das her? Aus der Leerheit, aus dem Ungeformten. Denn nur wenn es etwas gibt, das nicht geformt ist, kann es etwas Geformtes geben. Ist das richtig? Sonst wäre ja alles fertig. Dieses Leben ist Dynamik. Die Dynamik ist nur möglich, weil unten drunter etwas als Boden da ist, der keine Form ist. Den meisten oder der vielen von uns westlichen Menschen ist das heute klar. Die normalen Physikerkenntnisse machen das sehr deutlich. Je mehr man nach hinten greift und versucht, die Form zu halten, desto weniger ist da. Und man greift zum Schluss in die Leere. Aber aus dieser Leere entsteht alles. So simpel ist das. Wenn ich das in mein tägliches Leben bringe, kann ich beobachten, wie der Form entsteht. Bis hin zum Ärger, das ist Form. Energie, ziemlich heftig ausgedrückt. Ja. Und ich kann mich immer wieder daran erinnern, ah, Moment mal, das kommt ja eigentlich aus etwas, es ist entstanden. Ich kann es also wieder zurückbringen. Ja. Und dann ist das ein Weg, aus dem Dukkha herauszukommen. Dukkha entsteht immer durch Form. Einstellungen, Gedanken, Vorstellungen. Ja? Dukkha heißt, die Dinge schlagen zusammen. Ich bin gegen etwas. Wenn ich fließe, ich also nichts dagegen setze an Vorstellungen und Verhaltensweisen, ist kein Dukkha da, oder? Wenn ich also meinen Geist immer wieder in einen völlig offenen, klaren, dynamischen Zustand versetze, kann ich jeweils auf die entsprechende Situation wach und bewusst und kreativ agieren. Ist das nachvollziehbar, was ich da im Moment gerade mache? Ja? Wenn wir im Buddhismus sprechen von Buddha-Natur, dann sprechen wir heute in den modernen Neurowissenschaften von einem Geisteszustand, den nehmen wir nicht linear dynamisch. Das ist der Grundzustand unseres Geistes. Der Grundzustand dieses Gehirns ist so, dass dieses Gehirn auf den Input von außen völlig wach und offen reagieren kann. Können wir das vorstellen? Damit sind wir dann bei der ersten Meditationspraxis. Wenn wir also hören zum Beispiel, ich kehre zurück zu meiner wahren Natur, da sind keine Gedanken von richtig und falsch und, ja? Diesen Satz solltet ihr bitte jeden Tag abends vor der Meditation hören. Und wenn ihr nichts anderes tut, als dann noch 5 Minuten sitzen und dann müde zur Seite kippt. Aber es hilft, sich darüber im Klaren zu sein. Das ist eine der Möglichkeiten und es ist die größte Möglichkeit, das Dukkha sozusagen aus unserem Leben verschwinden zu lassen. Nämlich das habe, was und ich beziehe mich jetzt auf Zen und das Mahamudra, der große Geist ist. Da bin ich. So sitze ich. Offen, wach und klar. Und wenn ich es gut praktiziere, dann bringe ich den in mein tägliches Leben. Und wenn mir dann jemand kommt, dann kann der mir nicht schief kommen. Denn ich habe keine Position. Aber ich habe sie nicht im Sozialpolitischen. Ich kann mich auf das einstellen, was da ist im Gesamtumfeld und wie ich vorher sagte, entweder gehe ich kurz zur Seite oder ich sage Hallo oder ich frage, wie meinst du das? Ja? Entsprechend der Situation. Wenn ich den Geist nicht habe, dann hat er Kanten. Ich habe Vorstellungen. Ich bin nicht da für das, was kommt, sondern ich ordne es direkt ein. Ach, du meinst also. Und die andere Person sagt dann, wie kommst du da drauf? Ja, ich hatte gedacht, weißt du, wie allein schon, wie du so sagst, wie du so sprichst. Allein weißt du deine Stimme und so. Und dann entsteht alles, der ganze Rest. Der Geist ist vorgeformt, hat Linearität. Ja? Man nennt das dann auch gerne ein kristallines Bewusstsein. Man merkt das so richtig, ja? Das hat Struktur. Und wenn ich mit dieser Struktur aufs Leben gehe, bin ich nicht mit dem Leben in Kontakt, sondern ich versuche, dieses Leben in meine Struktur zu bringen. Deswegen hört ihr in unserer Tradition von Thay dann so formuliert, wir wollen mit dem Leben, wie es ist, in Verbindung sein. Wir wollen die Dinge sehen, wie sie sind. Das ist nicht einfach. Das sagt sich so fein dahin. Ja. Wir schaffen es nur dann, wenn wir in diesem Geisteszustand sind. Okay? Und den halten wir am, können wir nach meiner Erfahrung am besten üben und praktizieren in der Sitzmeditation. Das verlangt ein bestimmtes Training, das verlangt eine bestimmte Art und Weise, den Geist dorthin zu bringen. Es verlangt eine geistige Kraft. Wenn wir müde sind, können wir das nicht machen. Ja? Und dann kann es uns passieren, dass wir dann ganz wach und offen da sitzen. Einfach nur da. Mit diesem glanzoffenen, wachen Geist. Und ganz egal, was jetzt kommt, ich weiß, was ich damit tun muss. Dieser Geist erzeugt keinen Dukkha mehr. Thay möchte diese Erfahrung in unser tägliches Leben bringen. Wenn er zum Beispiel sagt, wenn er, und das nach meiner Erfahrung kann das nur Thay, wenn er eine Tasse Tee trinkt und nur eine Tasse Tee trinkt und nichts anderes tut, nicht bewertet, nicht einordnet, nicht sagt, oh Mensch, aber toll, jetzt hast du 5 Minuten oder ähnliches mehr. Der ist einfach nur völlig in dem Akt des Daseins, ist er im Nirvana. Das habe ich gerade ausgedrückt. Keiner von uns kann das. Aber wir müssen es wenigstens hören. Wenn Thay in der Gehmeditation im reinen Land geht und im Königreich Gottes, geht er in diesem Bewusstseinszustand. Wenn wir da hinterherlatschen und uns vorstellen, wie das reine Land aussieht, hat das mit dem überhaupt gar nichts zu tun. Ja? Wir bringen schon wieder unsere Vorstellungen rein, ja, unsere Wünsche, unsere Hoffnungen. Damit nichts zu tun. Aber es ist möglich, so in dem Augenblick zu sein, in diesem Moment, dass nichts anderes diesen Geist in Bewegung versetzt, ihn also kantig macht und zur Aktion zwingt. Ich bin einfach nur offen da. Das ist unsere Hauptpraxis in der Thayischen Schule. Gehmeditation ist das eine, im Königreich Gottes zu gehen, das andere. Ich habe manchmal in der Sitzmeditation irgendwo den Eingang gesehen zum Königreich Gottes. Die Türen sind immer noch ziemlich verschlossen. Aber da ist das schon möglich. Das ist unsere Hauptpraxis. Und es ist eine sehr herausfordernde Praxis. Sie ist das, wo der Zen ansetzt, das Mahamudra ansetzt. Und deswegen lesen wir die Prajnaparamita Hridaya Sutra, um uns immer wieder daran zu erinnern. Deswegen hören wir den Morgenvers und den Abendvers. Deswegen hören wir was von der Buddha-Natur. Und vom Königreich Gottes und vom Rheinland. Und es ist nichts anderes als auf einen ganz bestimmten Geisteszustand hingewiesen. In diesem Geisteszustand sind keine Gedanken. Können ja nicht, oder? Denken heißt, ich formuliere bereits wieder. Ich sitze in einem Geisteszustand, der Struktur macht. Denken hat immer einen Sinn, hat einen ganz bestimmten Level in unserem Gehirn. Ja? Denken gehört nicht organisch zu unserem Gehirn, wenn es das Ergebnis eines Geisteszustandes. Ansonsten müsste ein Buddha auch immer denken. Der hat das gleiche organische Gehirn wie wir. Und Mahamudra und Zen und solche Dinge wären nicht möglich. Wir haben als Europäer ein sehr, sehr falsches Bild von dem, was Denken ist. Und vor allen Dingen von Gedanken. Wir meinen, wir müssten uns mit Gedanken beschäftigen. Das ist irgend so eine Manie, die ich weiß nicht woher kommt, im schlimmsten Falle aus der Psychoanalyse, dass die Gedanken irgendetwas über uns aussagen. Ja, über unseren Bewusstseinszustand. Warum mehr nicht? Wenn ich in einem Geisteszustand bin, einem Bewusstseinszustand, der in der Neurophysiologie genannt wird Beta-Zustand, dann arbeitet das Gehirn auf vollen Touren. Alles ist, ihr kennt das mittlerweile, die Neuronen sind am Feuern. Ja? Und dann denken wir. Und jeder von euch kennt das. Dann denken wir. Aber wir denken ja nicht. Das denkt da oben. Das haut alles nur so vor sich hin. Und wir können das nicht einfach abstellen. Jeder von euch hat das erlebt, dass er irgendwo in solche Denkschleifen kommt. Am besten in der Nacht, wenn man es gerne abgestellt hätte. Ja. Und spätestens dann begreifen wir, dass die Gedanken nichts mit uns zu tun haben. Dass sie etwas aussagen über unseren Geisteszustand, über unser hochgeschraubtes Energiefeld. Was machen wir? Auch da ist wieder unsere Schule, die sagt, mach Gehmeditation. Bring den Geist herunter in einen Zustand, der denkfähig ist. Thay hat nie gesagt, du musst dich in dem Zustand mit den Gedanken auseinandersetzen. Er hat immer gesagt, bring dich in einen Geisteszustand, der denkfähig ist. Und er sagt immer wieder, wenn du eine Stunde lang die Gehmeditation so machst, wie ich das vorstelle, bist du ein anderer Mensch. Das heißt, du hast einen anderen Geisteszustand. Wir bringen uns in der Gehmeditation aus dem, ich sage es jetzt wieder neurophysiologisch, aus dem Beta-Zustand in den Alpha-Zustand. Das können wir auch anders machen, aber Gehmeditation ist eine schöne Methode. Es geht nicht darum, und das ist mir immer wieder wichtig, die Gedanken verschwinden zu lassen, irgendetwas mit den Gedanken zu tun oder ähnliches mehr. Die Gedanken sind das Ergebnis eines Geisteszustandes. Wenn ich im reinen Geist sitze, denke ich nicht. Wenn ich da denken würde, wäre ich nicht im reinen Geist. Oder? Wir alle legen zu viel Wert darauf, keine Gedanken zu haben. Und dadurch, dass wir uns um die Gedanken kümmern, denken wir. Es wäre besser, wir würden einfach schlicht praktizieren. Wirklich lernen. Und das ist ein Lernfeld. Und das müsst ihr bitte in den Zangen lernen. Wie übe ich das so? Was muss ich alles tun? Welche Schritte muss ich durchgehen, dass ich diesen Geist in einen Geisteszustand der Offenheit, der Klarheit, des keine Gedanken von richtig, falsch und so weiter bringe. Es macht wenig Sinn, das abends zu sitzen, zu singen und kaum ist die Glocke aus, dann denke ich darüber nach, was am Tag passiert ist. Das ist keine Meditation. Nicht in unserem Sinn. Dann kommen wir in einen Geisteszustand, der ist außerhalb von Dukkha. Weil dieser Geisteszustand kein Dukkha kreiert. Merkt ihr eine völlig andere Vorgehensweise? Wir gehen im Westen immer davon aus, dass das alles so ist, wie es ist, und wir müssten damit umgehen. Im Buddhismus sagen wir, no, das ist nicht richtig. Das ist nicht so. Wenn du deinen Geistesbewusstsein veränderst, wenn du deinen Geisteszustand veränderst, denkst du entweder nicht mehr oder du denkst anders. Bitte habt nicht im Kopf irgendetwas mit den Gedanken zu tun. kümmert euch um die Praxis. Jedenfalls in dieser Form, die ich heute so in den Vordergrund stelle. Wenn ihr Fragen dazu habt, können wir nachher dann in der Gesprächsrunde oder in Frage und Antwort machen. Es ist ein radikal anderes Denken als das westliche Denken. Der Buddhismus ist insgesamt eine völlig andere Form, an das Leben heranzugehen. Eine völlig radikale Form, die nicht mehr sagt, ich kann am Äußeren irgendetwas tun. Da kann ich was tun. Natürlich werde ich etwas daran tun. Wenn ich krank bin, sage ich ja nicht, die einfachste Form daraus, kein Dukkha zu machen, ist, das anzunehmen. Okay, gut, bin ich eben krank, hi, 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 oder so. Das ist Quatsch. Was gefragt ist, ist hier, ich werde krank, das ist ein Faktum, das ist so. Und jetzt schaue ich mal, was mache ich damit? Kann ich was dran tun? Tue ich etwas? Kann ich nichts daran tun? Nehme ich es an. Ja? Ganz simpel. Buddhismus hat etwas unglaublich Pragmatisches. Worauf wir hinaus wollen, ist auf das Erkennen von Fakten und von Zuständen, die ich beobachten kann, zu denen ich mich hin entscheiden kann. Jede Form von Interpretation, von Bewertung, von Philosophie gehört nicht zu unserer Praxis und wird uns auch nicht aus dem Dukkha rausschmeißen, sondern nur das, was ich konkret beobachten kann, feststellen kann und was ich dann ändern kann. Okay? Und dann alles das müssen wir lernen. Und dafür hat uns Thay eine ganze Menge Mittel in die Hand gegeben, die wir aber bitte entsprechend einordnen müssen. Ja. Hören wir gerade nochmal die Glocke. Die erste grundlegende Praxis, die wir den ganzen Tag hindurch tun, ist, in dieser Tradition heißt es achtsam sein. Ich für mich brauche lieber den Ausdruck Bewusstsein. Ich bin mir bewusst, dass ich das tue, dass ich dort bin, dass ich das denke. Fakten. Keine Interpretation. Ich mache mir keine Gedanken, warum ich das denke. Keine Geschichte. Und ich kann es nicht oft genug sagen. Und es glaubt mir einfach immer noch keiner. Das Problem zwischen westlichen asiatischen Meditierenden ist, da gibt es lange Untersuchungen in Amerika von Vipassanen Leuten, dass westliche Meditierende irgendwo nicht weiterkommen. Die bleiben alle irgendwo so in ihrem Dukkha stecken und da irgendwo da bei ihren Gefühlen und so weiter. Und sie haben nicht begriffen, dass es darum nicht geht. Der Asiat hat verstanden, dass es um beobachtbare Daten geht, dass es um Fakten geht. Das ist auf meinem Kopf. Das ist in meinem Gehirn. Das kann ich beobachten, das kann ich feststellen. Eine Interpretation kann ich nicht beobachten. Eine Geschichte ist vielleicht sogar falsch. Es geht nicht um Erinnerungen. Ihr kennt die Sutra, nicht in die Vergangenheit gehend, nicht in die Zukunft. Ihr alle kennt diese Hinweise und trotzdem ist es so immens schwer, einfach nur Fakten zu sehen. Ohne weitere Kommentare. Es ist unglaublich schwer. Irgendetwas tut etwas, irgendjemand tut etwas. Und anstatt, dass ich sage, ach ja, Wir haben ja vorher gesagt, na und wenn das so ist? Das ist einer der tiefsten Meditationssprüche. Wenn ich ein bisschen angespannt bin, kommt sofort eine Bewertung. Kommt sofort eine Einordnung. Bringe ich mich sofort mit irgendetwas ein. Ich habe sofort einen Kommentar auf dem Kopf. Unsere Praxis heißt ohne Kommentar. Immens schwer. Immens herausfordernd. Vor ein paar Wochen war ein junger Mann bei uns, ein richtiger Zenni. Ich habe nichts gegen Zennis, ne? Aber es war wirklich einer, der träumte nur davon, kam auch in Schwarz an und saß immer da so und erwartete dann, dass wir da 10 Stunden sitzen. Und das machen wir ja noch nicht. Ich meine, wir sitzen beim Essen, wir sitzen viel. Ja? Aber nicht so in der Form. Das hatte er nicht so richtig verstanden. Und so am zweiten Tag hat er sich überlegt zu gehen. Also das ist ein Kindergarten. Hier wird ja gar nicht praktiziert. Und Helga, die dann immer Kontakt mit solchen Problemfällen hat, hat gesagt, du bleib doch noch mal einen Tag. Und guck doch noch mal nach, was das alles so mit dir tut. Wie ist das denn zum Beispiel mit der Achtsamkeit? Bist du immer ganz bei dem, was du gerade tust? Wenn du isst, isst du nur. Wenn du gehst, gehst du nur. Bist du ganz da? Kleinigkeit. Nach dem Tag kam er und sagte, es ist ziemlich herausfordernd, was ihr hier macht. Das wissen wir. Wir üben schon lange. Aber es klappt immer noch nicht. Das ist das, was diese Schule ist. Warum? Das, was wir unseren Geist nennen, ist ja nichts anderes als dieser ganze geistige Inhalt an Vorstellungen, Gedanken, Ideen, Gewohnheiten und so weiter und so weiter. Da ist nichts gegen zu sagen. Das Problem ist eben nur, wir reagieren daraus meistens unbewusst. Man nennt das heute feudal konditioniert. Wir reagieren aus unserer Kultur, aus unserer Familie, aus unserer Gesellschaft, aus unserer Geschichte heraus. Und zwar automatisch. Achtsamkeitspraxis will nichts anderes als uns aus dem Automatismus bringen. Nichts anderes. Nichts Aufwendiges und unglaublich herausfordernd. Ein amerikanischer Lehrer hat einmal gesagt, in dem Augenblick, wo du weißt, dass du dich konditioniert verhältst, hast du den ersten Schritt in die Freiheit gemacht. Wir müssen nicht denken, dass wir uns nicht mehr konditioniert verhalten, aber wir müssen wenigstens mitkriegen, dass wir durchlaufen. Dann ist da so der erste kleine Funke, der da eine höhere Position eingenommen hat. Das ist Bewusstheit, Bewusstsein. Nehmt bitte die Anapanasati Sutra ernst. Übt sie wenigstens die ersten 5 Schritte. Jeden bekannt? Nein? Achtsamkeit auf den Atem. Einatmen, weiß ich, dass ich einatme. Und das ist eine herausfordernde Praxis. Sitzt du bitte mal 25 Minuten und du weißt, dass du einatmest und du weißt, dass du ausatmest und nichts anderes. Übt es bitte mal. Und ihr könnt auf die Uhr gucken. Der Durchschnitt ist ungefähr 1 Minute. Dann kommen andere Gedanken. Dann bringe ich mich wieder zurück. Ach ja, richtig, der Atem. Und es gibt ja kein blöderes und langweiligeres Objekt, als auf den Atem zu achten, oder? Deswegen gibt es die Übung. Was wir also üben, ist Bewusstsein. Ich bin mir bewusst, dass das da ist. Und ich bin mir deswegen bewusst, weil mich das Bewusstsein interessiert und nicht das Objekt. Wir alle sind unglaublich bewusst, wenn uns das interessiert. Ein anderer tibetischer Lehrer von mir, Lama Sopa, hat einmal gesagt, ich höre so oft, dass ihr euch nicht konzentrieren könnt. Ihr könntet in der Meditation euch nicht konzentrieren. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe gerade gestern Abend gesehen, die ganze Mannschaft hat vor dem Fernseher gesessen und das Fußballspiel angeguckt. Da war nicht ein Moment, wo ihr nicht konzentriert habt. Ihr könnt euch also konzentrieren. Oder? Das Problem ist nur, ihr könnt euch nur auf das konzentrieren, was ihr mögt. Aber der überwiegende Teil des Lebens besteht aus Situationen, die wir nicht mögen. Oder? Also werden wir in dem Moment sofort mit unserer Konzentration weggehen. Wir gucken nicht hin. Wir wollen alles, was wir tun, ist uns lebensfähig machen. Zu Lebenskünstlern machen. Also müssen wir das üben. Ich bin mir bewusst das. Den ganzen Tag. Okay? Wenigstens mal äußerlich. Ich bin mir bewusst, dass ich jetzt hier sitze und so gucke. Oder wo. Oder ich bin mir bewusst, dass es mir langsam langweilig wird. Oder sowas in der Art. Wir fangen klein an. Tai hat am Anfang immer gelehrt, die Türen auf und zuzumachen. Das war so der Anfang. Macht er heute auch nicht mehr. Das sollten wir langsam können. Aber das haben wir alle vergessen. Unser tägliches Leben heißt, den ganzen Tag hindurch bewusst zu sein. Und das ist das Problem in dieser Kultur und in unserem Leben. Wir haben aus unserem Buddhismus einen Sonntagsgottesdienst-Buddhismus gemacht. Oder man ist der Sangha-Abend, Montagabend-Buddhismus. Da sind wir ganz bewusst. Es ist ja unglaublich, uns zu sehen, wie wir gehen. Also, das soll mal einer nachmachen. Nicht? Und wie wir dann da sitzen. Und wie wir wach sind. Und wie wir lächeln. Also, das ist unglaublich, ist das. Und das hört in der Straßenbahn schon auf. Da müssen wir schon wieder laufen. Und den nächsten Morgen sind wir überhaupt schon ganz wieder draußen. Bis zum nächsten Montag. Und Tai ist der große Lehrer, der sagt, warum tut ihr das eigentlich alles überhaupt? Wenn ihr das nicht immer tut. Es greift doch nicht. Das ist doch irgendetwas, was so, ja, Vereinsmeierei würde ich im Deutschen sagen. Ja? Es ist unser Leben. Unser Leben heißt, ich möchte ein Leben erleben, in dem kein Dukkha ist. Und dazu muss ich mitkriegen, was ich tue, wie ich denke, um es ändern zu können, oder nicht? Das ist unsere Aufgabe. Wir sollten wenigstens und so, auch das kommt alles von Teil, so kleine Strecken einbauen, dass wir wenigstens mal so von hier nach dort so ein Stück bewusst gehen. Wir sollten wenigstens mal in Schweigen essen, aber nicht, weil wir schweigen wollen, sondern weil wir bewusst sein wollen. Es muss solche Punkte im Laufe des Tages geben. Nur dann wächst das langsam. Und ganz langsam kriegen wir auch mit, wie wir uns konditioniert verhalten. Sonst haben wir keine Chance. Und unser Dukkha bleibt weiter so. Und wir machen alles das, was jeder Hinz und Kunz und Bildzeitungsleser auch tut. Wir manipulieren, ärgern uns und ähnliches mehr. Ja? Wozu machen wir das hier alles? Ihr wisst, dass ich immer gerne so ein bisschen aufrüttelnd bin. Deswegen komme ich ja einmal im Jahr. Ja. Diese Praxis ist keine Praxis, ist kein Gottesdienst. Ist nicht irgendetwas, was ich mal abends mache, anstatt einen Whisky zu trinken, ein Gebet oder sowas. Das ist tägliches Leben. Das ist Lebensstil. Deswegen gehe ich nicht immer so oder eigentlich fast nie, dass man sieht, oh, der praktiziert aber, muss ein Thai-Fan sein oder so. Überhaupt nicht. Bewusstsein hat überhaupt nichts mit Langsamkeit zu tun. Langsamkeit ist nur am Anfang wichtig, damit der Geist mitkommt. Wenn wir schnell werden, reißt das Bewusstsein ab. Und ich bin ganz glücklich, dass Thay jetzt gerade in Waldbröl darauf hingewiesen hat, dass wenn wir bewusster werden, wir schneller gehen können. Ich sage das seit vielen Jahren. Bewusstsein, wenn es höher ist, das reißt nicht ab, wenn ich schneller bin. Ja? Also haltet euch nicht wieder in der Form auf. Wichtig ist also, ja, ich weiß, ich bin da. Ja? Es gibt Schulen, die haben eine ganz bestimmte Art und Weise zu essen in den entsprechenden Retreats. Man übt den Löffel rein, hochheben, rein zum Mund und begleitet das auch immer mit Worten. Jetzt mache ich dies, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Das alles hat seinen Sinn als Bewusstseinstraining, sonst nicht. In dem Moment, wo ich das, wenn ich mir dessen bewusst bin, werde ich das bitte sein lassen. Ja? Das ist so ähnlich, als wenn man ein Fußballteam trainiert und Seilchen hüpfen lässt. Die schickt man ja auch nicht mit dem Seilchen aufs Feld, oder? Das heißt also, viele dieser Übungen sind Training. Und dann lasse ich das bitte los. Ich bin da. Ich bin wach. Ich weiß, was ich tue. Ich weiß, wo ich bin. Und das übe ich abends weiter in der Meditationsform des Atemsbewusstseins als Objekt. Ich weiß, dass ich einatme. Ich weiß, dass ich ausatme. Und es geht nicht um den Atem. Es geht ganz einfach, dass ich den Geist dorthin bringe. Ich weiß, ich bin da. Und ich werte nicht, ob der nun lang ist, der Atem ist oder kurz. Ist mir völlig egal. Ich bin da. Ich habe keinerlei Manipulationsvorstellungen. Deswegen ist es für viele Menschen so unglaublich schwer, diese Achtsamkeit auf den Atem durchzuführen. Da kriegen wir alles Mögliche, weil sie manipulieren. Deswegen ist also diese ersten beiden Übungen sind eine ganz, ganz tiefgehende und zum Teil schwierige Praxis für uns Westerner. Bis ich einfach da mal sitze und bin mit meinem Atem. Bin mir dessen bewusst, was jetzt da ist. Ob der nun stockt ist oder lang oder kurz oder oben oder unten, völlig uninteressant. Ich bin bewusst. Dann kommen die nächsten Schritte. Ich bin mit meinem ganzen Körper und ich beruhige meinen Körper. Aber dazu muss das Erste wirklich gut beherrscht werden. Bitte teilt euch darüber aus in Gesprächsrunden. Nehmt die Praxis, den Austausch der Praxis mit in die Sangha und sagt, wie geht's dir damit? Hast du auch immer so einen großen Hals? Ja? Hast du auch immer Angst beim Atmen? Dann muss es einen muss es geben, der sagt, Kinder, ich habe das ausprobiert. Probiert das auch mal. Wir müssen dorthin kommen, dass langsam unser Dukkha weniger wird im Leben. Mit den Mitteln des Dharma. Nicht mit Manipulieren. Nicht mit Veränderung der Umwelt. Da tue ich auch was dran. Ja. Aber im Prinzip muss das Dharma greifen, sonst brauchen wir es nicht machen. Und mit vielen Jahren mit der Praxis geben mir immer mehr das Vertrauen, das Dharma ist unglaublich tief, nicht nur, weil wir so singen. Wir geben ihm nicht die Tiefe, wir loten es nicht wirklich aus. Wir geben es nicht wirklich die Chance, die wir ihm geben müssten. Und es sind ganz einfache Dinge. Ständig Bewusstsein. So viel wie möglich. Dann dorthin kommen, dass ich in einen Geisteszustand komme, der einfach offen wach da ist. In der Gehmeditation, im Sitzen. Damit ich diesen Geist frei mache, von seinen ganzen Verhakungen, von seinen ganzen Mustern, von seinen ganzen Denkweisen. Wir können zurückkommen auf diesen Ursprungsgeist. ehe etwas geformt ist. Und von dem heraus sehe ich dann, ob das, was sich dort formt, geschickt ist oder nicht geschickt ist. Weil ich immer im Sinn habe, mein Ziel ist, ein Leben zu leben. Das heißt, einen Geist zu haben, der kein Dukkha kennt. Okay? Falls es dazu Fragen geben sollte, können wir das heute Nachmittag uns nochmal angucken. Ich bin froh, dass wir da nochmal kurz Zeit haben. Was ich jetzt angesprochen habe, das will ich nur ganz kurz zu Ende machen, ist sozusagen, ich habe den Boden angesprochen, die Buddha-Natur, die Thay immer so immens wichtig ist. Er hat immer wieder davon erzählt. Ja? Im reinen Land gehen, im Königreich Gottes gehen, eine Tasse Tee trinken und so weiter. Da bin ich da. Keine Gedanken von richtig und falsch. Wenn sich das beginnt zu formen, sind die ersten Formen, Geisteszustände, die wir nennen wir die Apramanas. Apramanas sind die unermesslichen Geisteszustände, im Buddhismus leider immer noch als Brahma-Viharas bezeichnet, ein hinduistischer Ausdruck. Liebe, Verstehen, Mitgefühl, Geisteszustände, die jetzt sich formen, die frei sind von Wertungen, von Vorstellungen, von Gedanken. Ja. Und dann kommt als nächstes, kommt die Verständnisebene des Interseins, auf die uns Thay immer wieder hinbringen will. Das sind Meditationen. Thay spricht immer von einem Ausdruck, den nennt er Konzentration. Ja? Achtsamkeit, Konzentration, Weisheit. Das ist nicht Konzentration. Jedenfalls nicht in unserem Sinn. Das ist die Übersetzung von Samadhi. Das ist der Ursprungsausdruck. Samadhi. Und Samadhi heißt, der Geist ist mit etwas verbunden. Und zwar, manchmal wird jetzt auch ausgedrückt, einspitzig. Ja? Das ist Konzentration. Aber es ist keine Konzentration in dem Sinne, dass ich da so stiere und verspannt bin. Sondern in meinem Geist gibt es nur ein Objekt. Und das erste Samadhi, was ich euch heute vorgestellt habe, heißt das Samadhi mit dem Objekt von Nirvana. Höher geht es jetzt im Moment leider nicht. Und Thay verlangt es immer wieder von uns, dass wir das lernen. Ja, ist das klar? In meinem Geist ist diese offene Weite, die Klarheit, die Bewusstheit, das Nicht-Einordnen. Das nennen wir in unserer Tradition Nirvana. Nirvana heißt, einen Geisteszustand zu haben, in dem es keine Meinungen, keine Objekte, keine Vorstellungen gibt. Und das ist gar nicht so schwer. Wir widersprechen der klassischen buddhistischen Form, dass Nirvana irgendetwas ist, das also unglaublich schwierig zu erreichen ist. Deswegen wird Thay auch sehr oft von klassischen Buddhisten abgelehnt. Weil wir sagen, Nirvana, kein Problem, Tasse Tee trinken. Ja. Das ist Samadhi. Ich habe das Samadhi mit dem Objekt Nirvana. Ja? Was Thay uns als nächstes vorschlägt, und das will ich jetzt euch wenigstens ansprechen, ist das Samadhi mit dem Objekt von Intersein. Das machen wir dann das nächste Jahr. Aber es ist das nächstwichtige. Ja? Ich habe ihn einmal erlebt, da hat er den nächsten Tag, in Plambellisch, hat er den nächsten Tag einen Dharma-Talk gehalten. Und er hat am Abend vor mir gesessen und ich weiß, dass vor ihm dann diese großen Baumstämme gelegen haben, die da früher in die Öfen kamen. Ja? Und den nächsten Morgen zum Dharma-Talk sagt er, bringt mir mal den da. Da habe ich gestern Abend vorgesessen. Und ich habe nichts anderes gemacht, als auf den geschaut und das Intersein gesehen. Nicht drüber nachgedacht. Nicht analysiert. Das sage ich jetzt dazu. Sondern dieses Objekt Baumstamm hat in seinem Geist das Objekt Interseinbach gerufen und das hat er gehalten. Könnt ihr das nachvollziehen, was ich sage? Ja? Das ist die nächste Stufe, die wir noch lernen müssen. Teil setzt das immer voraus, dass wir das können. Wird nicht so ganz stimmen. Aber es ist wichtig. Dann, wenn wir das beherrschen, gibt es auch kein Dukkha. Wenn wir das Intersein beherrschen, realisieren, gibt es auch kein Dukkha. Deswegen machen wir das. Sonst ist das Intersein eine Philosophie. Es war ursprünglich eine Philosophie und es ist immer noch eine. Aber wir können es realisieren. Genauso gut, wie wir die Buddha-Natur erleben können. So können wir vieles andere erleben und realisieren und können dann immer abprüfen, jetzt ist das Dukkha weniger geworden oder verschwunden, weil mein Geisteszustand anders ist. Also meine Aufgabe an euch, guckt eure Praxis nach, prüft nach, weswegen tut ihr was? In welcher Reihenfolge tut ihr das? Wie baut sich das so auf, dass ihr wirklich erkennt, ah ja, das ist der Grund für das Dukkha. Damit kann ich das aufheben. Das kann ich praktizieren. Und siehe da, es ist auch weniger. Nicht, dass es gleich verschwindet. Zum Abschluss nochmal den Dalai Lama. Gesagt, wenn du 10 Jahre praktizierst, dann darfst du das erste Mal zurückschauen. Nicht vorher. 10 Jahre praktizieren. Nicht fragen, nicht interpretieren, praktizieren. Und nach 10 Jahren checkst du mal kurz. Und wenn dann etwas mehr Mitgefühl und etwas mehr Verstehen da ist, bist du auf dem richtigen Weg. Das heißt also, wenn etwas weniger da ist, sind wir gut.